Guten Abend, bin ich auf Sendung? Kann man mich in der letzten Reihe verstehen? Mal die in der letzten. Sie nicken. Gut, das ist sehr gut. Ja, zwei Sätze zu mir noch, damit Sie mich ein bisschen einordnen können. Ich bin Pastor der Evangelischen Landeskirche Hannovers und ich bin seit 43 Jahren mit meiner Frau Julia, die sitzt in der letzten Reihe, verheiratet und wir haben drei erwachsene Kinder, die auch schon längst wieder verheiratet sind und Kinder haben. Daran kann man sehen, wie alt ich schon bin. Gell? Wir werden in diesen Tagen werden wir die sogenannte Hall of Fame der Bibel betreten. Die Hall of Fame der Bibel ist das 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Das wird uns beschäftigen. Das Oberthema ist ja das Geheimnis geistlicher Charakterbildung. Und dabei wird uns diese Hall of Fame der Bibel in Hebräer 11 mit den verschiedenen Personen, die dort vorgestellt werden, sehr helfen. Was wir jetzt als erstes tun, ist, dass ich in einer ersten Bibelarbeit uns ein bisschen was grundsätzlich sage zum Geheimnis geistlicher Charakterbildung. Danach machen wir 10 Minuten Luftpause und dann kommt schon die erste Person aus der Hall of Fame der Bibel. So viel zum Programm und morgen werden uns dann weitere Personen beschäftigen, die alle unterschiedliche Aspekte geistlicher Persönlichkeitsentwicklung darstellen. Okay, machen wir uns an die Arbeit. Ich habe das genannt, das Geheimnis geistlicher Charakterbildung, eine Anleitung für die Praxis. Was ich also referiere, ist nicht einfach nur blasse Theorie, sondern wir werden auch seelsorgerisch ein bisschen in die Tiefe gehen, damit auch unser Herz etwas bekommt. Ja. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, viele Christen haben ihre Not mit dem geistlichen Wachstum. In ihren Gemeinden wird ihnen gepredigt, dass geistliches Wachstum natürlich selbstverständlich zum Leben in der Nachfolge Jesu dazugehört, aber je länger sie zuhören, umso stärker gewinnen sie den Eindruck, dass dabei irgendwie letztlich alles von ihnen abhängt. Sie müssen es bringen. So ist ihr Eindruck. Und sie zucken zusammen, denn sie wissen, sie versuchen schon lange, es zu bringen. Aber sie bringen es nicht. Und sie wissen das auch. Das ist für nicht wenige die Situation. Und genau damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Punkt 1 heute Abend, eine entmutigende Lage. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Situation. Viele Christen praktizieren durchaus einen geistlichen Lebensstil. Sie halten morgens ihre stille Zeit und beten. Sie gehen zu Gottesdienst und Bibelstunde in ihre Gemeinde. Sie nehmen am Abendmahl teil und sie geben sich wirklich Mühe, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Sie disziplinieren sich. Sie reißen sich zusammen. Sie sind konsequent. Aber wenn Sie dann und wann Bilanz ziehen, stellt sich doch Frustration ein. Sie bemerken zum Beispiel, dass Sie immer noch bestimmte Lieblingssünden haben, von denen Sie noch nicht einmal wirklich lassen wollen. Sie bemerken weiter, dass bestimmte ungute, alte Verhaltensmuster in Ihnen immer noch aktiv sind und sich störrisch gegen jede Veränderung sperren. Sie bemerken kein geistliches Wachstum in ihrem Leben, aber sie sehen Versagen zuhauf. Sie sind missmutig und sie schämen sich auch ein bisschen. Und sie stehen kurz vor dem Aufgeben. Hat doch alles keinen Sinn, sagen sie, ganz leise natürlich, nur zu sich selbst. Die ganze Quälerei über die ganzen Jahre, alles umsonst, was ist nur los mit mir? Und warum lässt Gott mich so im Stich? Manche stehen irgendwann kurz vor dem Aufgeben. Alte, sündhafte Verhaltensmuster, die ihnen schon immer Probleme gemacht haben, sind immer noch aktiv. Viele sprechen nicht mehr darüber. Sie schweigen sich aus und sie lassen innerlich los. Sie haben die Hoffnung verloren, dass sich an dieser Situation noch einmal etwas Wesentliches ändern könnte. Sie sind ratlos und sie sind auch ein bisschen dumpf geworden. Und wenn Sie junge, neu bekehrte Christen in Ihrer Gemeinde sehen, mit ihrem Feuer und ihrer Begeisterung, dann wenden Sie sich innerlich rasch ab, wenn die wüssten, denken Sie. Wenn die erst mal ein paar Jahre älter sind, dann werden sie auch ruhiger werden. Sie werden nur zu rasch bemerken, dass die Dinge nicht so einfach sind. Sie werden begreifen, dass man im Wesentlichen doch immer derselbe alte Mensch mit denselben alten Fehlern bleibt. Dann werden sie auch dort ankommen, wo ich schon bin, bei der leisen Enttäuschung, bei der stillen Resignation. Tja, und dann gibt es auch noch die anderen in der Gemeinde, bei denen ist das ganz anders. Die haben ein positives Naturell. Es gibt Menschen, die haben ein sehr positives Naturell und ihnen gelingt es, aufgrund ihres positiven Naturells wenigstens grobe Sünden in ihrem Leben zu meiden. Sie machen morgens auch regelmäßig ihre stille Zeit. Sie begehen keinen Ehebruch. Sie bleiben in der Regel bei der Wahrheit und tragen Verantwortung für ihre Familie. Sie sind meistens freundlich zu ihren Mitmenschen, spenden großzügig für die Gemeinde und engagieren sich dort auch nach Kräften. Sie sehen auf ihr Leben zurück irgendwann und sind ganz zufrieden mit dem, was sie da sehen. Läuft doch, sagen sie zu sich selbst, läuft doch. Und sie blicken ein ganz klein bisschen mitleidig und auch ein ganz klein bisschen selbstgefällig auf diejenigen in ihrer Gemeinde, die sich zwar abmühen mit ihrem geistlichen Leben, aber nur wenig zustande bringen und frustriert sind darüber. Nachdenken Sie, der und der und der und die da auch, die könnten sich schon mal bei mir eine Scheibe abschneiden. Die bemühen sich halt nicht genug, die geben zu früh auf, sie können auch an mir sehen, wie man es machen muss. So sagen sie, oder? Vielleicht flüstern sie es auch nur in sich. Aber was sie nicht sehen, ist dies. Tatsächlich sind sie nicht besser dran als die anderen, die sie als in Anführungsstrichen Versager sehen. Ihr positives Naturell hilft ihnen zwar, grobe Sünden einigermaßen zu meiden, aber das war es denn auch. Auch bei ihnen geht es nicht voran im geistlichen Leben. Aber das nehmen sie kaum wahr. Warum? Weil sie sich nur mit anderen Menschen vergleichen, aber nicht mit Personen der Bibel und schon gar nicht mit Jesus selbst. Sie haben ihre Maßstäbe kleinere gemacht. Und darum fragen wir jetzt, wie kann es real zu einem nachhaltigen geistlichen Wachstum ohne Krampf bei mir kommen? Und welche Rolle spielt der Glaube dabei? Punkt 2, jetzt wird es wichtig, zwei Seiten derselben Münze. Die Sache erschließt sich, wenn wir einen konzentrierten Blick darauf werfen, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir werden sehen, es sind im Wesentlichen zwei Dinge, die er für uns getan hat. Und diese zwei Dinge, die gehören zusammen wie zwei Seiten einer Münze. Sie sehen verschieden aus, aber sie gehören zusammen. Und sie sind die entscheidende Hilfe bei einem nachhaltigen geistlichen Wachstum ohne Krampf. Die Bibel beschreibt diese zwei Seiten des Erlösungswerkes Jesu mit zwei besonderen Redewendungen. Die sollte man kennen. Es sind diese. Zum einen die Redewendung, wir in Christus. Und zum anderen die Redewendung, Christus in uns. Wir in Christus und Christus in uns. Beide beschreiben einen wesentlichen Aspekt des Erlösungswerks Christi und beide gehören zusammen und beide sind nur im Glauben zugänglich. Und beide sind bei einem geistlichen Wachstum ohne Krampf zentral beteiligt. Schauen wir uns das an. Zunächst diese Wendung, wir in Christus. Was hat es damit auf sich? Und daraus gesagt, in Christus sein bedeutet, in der Rettung sein, in der Gnade sein, in der Vergebung sein, in der Erlösung sein, im ewigen Leben sein. Als Jesus sein vollkommenes göttliches Leben als Sühneopfer gab am Kreuz, da machte er Rettung und Gnade und Vergebung und Erlösung und ewiges Leben in Fülle zugänglich. Zugänglich für wen? Für alle, die glauben. Und das heißt, in Christus sind Rettung und Gnade und Vergebung und Gotteskindschaft und Erlösung und ewiges Leben unmittelbar zugänglich. Sie sind dort real vorhanden, in ihm, und können in Anspruch genommen werden. Im Römerbrief Kapitel 6, 23 heißt es darum, kennen wir alle, der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes, aber ist, was denn? Na klar, ewiges Leben, wo denn? In Christus Jesus, unserem Herrn. Der Galaterbrief spricht die Gotteskindschaft an. Da heißt es, ihr seid alle durch den Glauben, was denn? Gottes Kinder in Christus. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 4, thematisiert die Gnade, die in Christus zugänglich ist. Da heißt es, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, da haben wir sie, die euch gegeben ist. Wo denn? In Christus Jesus. Der Römerbrief, Kapitel 8, 1, weist auf die Rettung hin, die in Christus zur Verfügung steht. Da heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die wo sind? In Christus Jesus. Und der 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 17, fasst dann alles zusammen und stellt fest, ist jemand in Christus, da haben wir es wieder, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also die Wirkung des Glaubens ist die, dass er uns in Christus versetzt. Und dort stehen all die wunderbaren Dinge zur Verfügung, die uns den Himmel erschließen. Rettung, Gnade, Vergebung, Erlösung. Das ist die eine Seite der Münze. Durch den Glauben ist ein Mensch in Christus. Durch dies in Christus sein hat er Zugang, sicheren Zugang zum Himmel, aber damit ist Gottes Handeln an ihm noch nicht zu Ende gekommen. Überlegen wir mal. Was geschah denn am dritten Tag nach der Kreuzigung? Jesu. Na klar, er wurde von den Toten auferweckt und verließ auf eigenen Füßen sein Felsengrab. Er erschien seinen Jüngern. Wie denn? Mit einem neuen Auferstehungsleib, der es ihm zum Beispiel ermöglichte, einen Raum zu betreten, ohne die Tür zu öffnen. Steht in Johannes 20, 19 bis 20. Und was geschah danach? Danach blieb Jesus 40 Tage bei seinen Jüngern. Apostelgeschichte 1, 3 steht das. Und dann kehrte er in die für uns jetzt noch unsichtbare Welt seines Vaters zurück. Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Und was geschah danach? Es geschah, was Jesus selbst angekündigt hatte. Es ist dies. Johannes 16, 7 und Johannes 15, 26. Jesus sagte, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Die Ankündigung, das wissen wir, erfüllte sich. Die ersten Jünger, das waren ja gar nicht so viele, vielleicht 200 Leute, wurden mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Und dieser Heilige Geist stellte fortan die Verbindung zwischen Jesus und ihnen her. Das heißt, Christen sind bewohnte Leute. Jesus selbst wohnt durch den Heiligen Geist in jedem einzelnen Glaubenden. Der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 10, fasst das in diese Worte. Wenn aber Christus in euch ist, Christus in euch, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Hier stoßen wir auf die zweite Seite der Münze. Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, sind nicht nur in Christus, sondern Christus ist auch in ihnen. Dass wir in Christus wird vervollständigt durch das Christus in uns. Im Römerbrief werden diese beiden Seiten der Münze sogar in einem einzigen Satz angesprochen. Da heißt es in Römer 5, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, Um wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Das ist die erste Seite der Münze. Wir sind in Christus mit Gott versöhnt worden. Der Sühnetod Jesu hat das bewirkt. Dieser Vorgang ist abgeschlossen. Er liegt in der Vergangenheit, aber er schließt uns den Himmel. Aber dann geht der Satz noch weiter und jetzt wird die zweite Seite der Münze sichtbar. Jetzt wird die Gegenwart angesprochen und wieder ist von Rettung die Rede. Wir werden gerettet durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Was heißt das? Das heißt, der auferstandene Jesus Christus lebt durch den Heiligen Geist in jedem Glaubenden. Wir sind bewohnte Leute. Genauer noch, ich sage es noch genauer. Der auferstandene Jesus Christus lebt sein Auferstehungsleben in uns und durch uns und mit uns. Er selbst, der Auferstandene, lebt sein herrliches und unsagbar kraftvolles Auferstehungsleben in jedem Glaubenden. Der Apostel Paulus betont das im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20, und er schreibt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Im Kolosserbrief Kapitel 3, 4 fasst er das dann in diese Worte. Wenn aber Christus euer Leben offenbart wird, dann werdet ihr auch offenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. Christus in uns, das ist unser Leben. Er lebt sein unbesiegbares Auferstehungsleben in allen, die glauben. Das hat eine Wirkung, das bedeutet Hoffnung. Das bedeutet Hoffnung. Gute, starke, nicht tot zu kriegende Hoffnung. Denn bitte, was soll uns denn jetzt noch groß passieren? Was soll denn jetzt noch groß schief gehen, wenn Jesus selbst sein Auferstehungsleben in uns und mit uns und durch uns lebt? Der Kolosserbrief, Kapitel 1, 27, spricht diese Hoffnung direkt an. Da heißt es, Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Hoffnung ist unglaublich wichtig. Die brauchen junge Christen und die brauchen mittelalte Christen und die brauchen ganz alte Christen. Wir in Christus und Christus in uns. Das ist die Hoffnung, die bei allen greifen kann und will. Und jetzt achten Sie darauf, wie wichtig Jesus selbst, wie ihm selbst, diese beiden Seiten der Münze sind. Dieses Wir in Christus und Christus in uns. Jesus spricht es deutlich an. Johannes 15, Vers 4, ganz wichtige Stelle. Er sagt, Jesus sagte, bleibt in mir, und ich in euch. Ja? Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Oder Johannes 15, 5, kennen wir alle. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und noch einmal Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, aha, da wird deutlich, Jesus Christus und das Wort der Bibel, das ist eins, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Johannes 6, 56 bis 57, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, sagte Jesus, der bleibt in mir und ich in ihm. Also zwei Seiten derselben Münze, wir in Christus, und Christus in uns. Der Theologe Ian W. Thomas schreibt dazu, in Christus sein bedeutet Erlösung. Aber Christus in dir bedeutet Heiligung. In Christus sein bedeutet zubereitet sein für den Himmel. Aber Christus in dir bedeutet zubereitet sein für die Erde. In Christus sein bedeutet neue Zukunft. Aber Christus in dir bedeutet neue Gegenwart. In Christus sein macht den Himmel zu deiner Heimat. Christus in dir macht die Erde zu Gottes Werkstatt. Wir in Christus und Christus in uns. Wie kann man das veranschaulichen? Versuchen wir es. Stellen Sie sich eine große Glaswanne vor, die steht jetzt hier, unsichtbar. So ein Aquarium, Glas, 200 Liter gefüllt mit Wasser. Das Wasser stellt Jesus Christus dar. Nun stellen Sie sich weiter vor, wir nehmen eine weiße Porzellantasse. Die Tasse, das sind Sie und ich. Und nun nehmen wir diese Tasse und drücken sie ein Stück weit in das Wasser hinein. Das sind wir in Christus. Richtig? Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt drücken wir noch ein bisschen mehr, bis das Wasser über den Rand schwappt der Tasse und die Tasse bis oben hin füllt. Bis oben hin füllt. Und dann sind wir nicht nur in Christus, sondern Christus ist auch in uns. Deutlich? Das ist unsere Situation als Christen. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und jetzt stellen Sie sich vor, der Teufel wollte daran etwas ändern und uns unser Heil verlieren lassen. Da müsste er uns dann nicht nur aus Gott herausreißen, der uns vollkommen umschließt, Sie denken an das Wasser, er müsste auch Christus noch mit uns herausreißen, denn der ist ja in uns und füllt uns vollkommen aus. Und das soll der Teufel schaffen, obwohl er doch ein geschaffenes Wesen, ein gefallener Engel ist. Unmöglich. Das würde seine Fähigkeiten vollkommen übersteigen. Nein, das kann kein Teufel und das kann auch sonst niemand. Wir in Christus und Christus in uns, das ist unschlagbar. Nun ist eines ganz wichtig. Der Zugang zum Leben in Christus und das Leben mit dem Christus in uns läuft allein über den Glauben und das Wort Gottes. Der Zugang zu ihm läuft nicht so, dass wir irgendwie in uns hineinhorchen und dann spekulativ eine Beziehung zu Jesus am Wort Gottes vorbei aufbauen. Das würde uns in die Irre führen. Unser Leben in Christus und unser Leben mit Christus in uns kommt durch das Wort Gottes und durch den Glauben zustande. Jesus hat auf diese Tatsache extra hingewiesen. Er hat sich nämlich selbst in Person mit dem Wort Gottes identifiziert. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darum ist der Zugang zu Jesus immer nur über das Wort Gottes möglich. Und nachdem wir das jetzt hoffentlich verstanden haben, wenden wir das auf unsere Frage nach dem nachhaltigen geistlichen Wachstum ohne Krampf an. Dritter Punkt, das Geheimnis geistlichen Wachstums ohne Krampf. Das Geheimnis geistlichen Wachstums liegt in der Blickrichtung, die wir in unserem ganz normalen Alltagsleben einnehmen. Es liegt in der Blickrichtung des Glaubens. Die Blickrichtung des Glaubens sieht so aus, dass wir unseren inneren Blick konsequent auf den unsichtbaren Gott ausrichten, den wir durch das Wort Gottes kennengelernt haben. Noch genauer, wir richten unseren inneren Blick, unseren inneren Fokus konsequent auf Jesus aus, der sein unüberwindbares, herrliches Auferstehungsleben durch den Heiligen Geist in uns und mit uns und durch uns lebt. Jesus will sich und sein Auferstehungsleben mit uns und durch uns und in uns leben. Das soll deutlich werden. Von ihm und seinem Auferstehungsleben, nochmal, von ihm und seinem Auferstehungsleben erwarten wir darum alles. An ihm freuen wir uns jeden Tag neu, sein Wesen entdecken wir immer neu und immer tiefer im Wort Gottes, der Bibel. Alle Kraft zur Veränderung kommt von ihm. Ja, unsere Willenskräfte und unsere Bemühungen um Selbstkontrolle laufen mit, sie sind nicht belanglos, aber die Kraft zur wirklichen Veränderung kommt von Jesus allein, der sein siegreiches Auferstehungsleben in uns und durch uns leben will. Auf ihn sehen wir. Immer und immer und immer. Er ist unser Fokus. Sie meinen, das sei doch selbstverständlich. Leider ist das keineswegs immer der Fall. Viele Christen sind, was ihr Leben in der Heiligung angeht, in einer unguten Introspektive befangen. Sie schauen oft in sich hinein, ihre Blickrichtung ist auf sich selbst und ihre Seele gerichtet, aber nicht auf den auferstandenen, lebendigen Jesus, der in ihnen lebt. Die Folge, je länger sie in dieser Haltung leben, umso mehr verkrümmen sie in sich selbst. Wie läuft das ab? Es funktioniert so. Stellen Sie sich einen beliebigen Christen, eine beliebige Christin vor. Jeden Tag hat er viele Begegnungen, zu Hause, an der Arbeitsstelle, in der Gemeinde. Manchmal läuft alles gut, aber es kommen Tage, da blickt er in sich hinein. Und was sieht er dort? Er sieht dort in Abgründe. Er erlebt und sieht, wie er mit anderen umgeht, wie muffelig er sein kann, wie hart, wie ungeduldig, wie wankelmütig und entscheidungsschwach. Er erlebt, wie er immer wieder spitze verletzende Kommentare absondert über andere hinter ihrem Rücken. Und dass er es dabei mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt. Er erlebt, wie zynisch er sein kann, wie herablassend, wie jähzornig, wie ungerecht und wie ungeheuer selbstbezogen. Manchmal erlebt er auch seine eigene Feigheit und schämt sich bis auf die Knochen. Er sieht das. Er sieht in sich hinein und sieht das. Und es graut ihm vor sich selbst. Was bin ich, so fragt er, was bin ich überhaupt für ein Mensch? Schon so alt an Jahren und doch voller Abgründe. Und dann versinkt er in seiner Gedankenwelt und da geht es dann noch viel schlimmer zu. Denn in seinen Gedanken, die er natürlich niemandem verrät, ist er manchmal ein brutaler Mörder, ein rachedurstiger Feind, der niemals verzeiht. Und es graut ihm noch mehr vor sich selbst. Und er begreift, dass mit geistlichem Wachstum bei ihm nicht viel her ist. Dann denkt er an seine Lieblingssünden, die ihn seit Jahren verfolgen. 30 Jahre ist er jetzt schon Christ, aber an seinen Lieblingssünden hat sich nichts geändert. Die tummeln sich weiterhin munter in seinem Leben, natürlich gut getarnt. Und das hängt ihm zum Halse heraus. Er sieht auch die negativen Verhaltensmuster, denen er manchmal gegenüber seinem Ehepartner folgt. Und er spürt, ich komme nicht gegen meine eigenen zerstörerischen Verhaltensmuster an. Sie beherrschen mich. Was bin ich überhaupt für ein Christ, fragt er sich. In der Gemeinde tue ich so, als wäre alles prima. Aber in Wirklichkeit ist das alles nur äußerlich. Alles Maske und Schein. Ich bin ein Heuchler. Und er blickt in sich hinein und schaudert und blickt wider Willen fasziniert doch immer weiter und tiefer in sich hinein. Und er wird mutlos und hoffnungslos und düster, kann sich aber trotzdem von seinen inneren Abgründen manchmal gar nicht trennen. Er ist verkrümmt in sich selbst. So oder so ähnlich sieht die Lebenswirklichkeit mancher Christen aus. Sie sprechen nicht darüber, weil sie Angst haben, dass getratscht wird. Aber sie wissen nicht weiter. Und sie sehen keine Veränderung, obwohl sie sie herbeisehnen. Und sie sind entmutigt. Das Problem ist ihre Blickrichtung. Sie blicken auf sich selbst, aber nicht auf den unsichtbaren, aber höchst realen Jesus, der sein Auferstehungsleben in ihnen und durch sie leben will. Eigentlich wäre es ja selbstverständlich, dass ihre normale Blickrichtung im Alltag auf Jesus gerichtet ist. Sie hatten ja so viele Jahre, um ihn kennenzulernen und Jesus, der Herr, ist ja viel, viel, viel größer und machtvoller als sie selbst. Aber ihr Blick ist doch oft auf sie selbst gerichtet und da finden sie leider immer wieder viel, viel Dunkles. Und jetzt überlegen wir, wie das praktisch aussehen könnte mit der Blickrichtung auf Jesus. Wie sieht das praktisch aus, wenn der innere Fokus konsequent im Alltag auf Jesus gerichtet ist, der sein Auferstehungsleben in uns und durch uns leben will? Wie kann man das einüben und von eingefahrenen alten Verhaltensmustern wegkommen? Stellen wir uns noch einmal unseren beliebigen Christen und unsere beliebige Christin vor. Jeden Tag hat er viele Begegnungen, so kennen wir das jetzt schon, zu Hause, an der Arbeitsstelle, in der Gemeinde. Manchmal läuft alles gut, aber manchmal gibt es auch Tage, da blickt er in sich hinein. Und was sieht er dort? Er sieht Abgründe. Und jetzt kommt es drauf an, was kann er jetzt tun? Wie könnte er jetzt reagieren? Hier ist ein Vorschlag. Er sieht in seine Abgründe, er erschrickt. Aber dann denkt er an die große Wahrheit, dass Jesus der Auferstandene in ihm ist und sein herrliches Auferstehungsleben in ihm und durch ihn leben will. Diese Wahrheit hat er in der Bibel kennengelernt. Er fühlt diese Wahrheit in diesem Moment nicht. Er fühlt sie nicht mit seinen Gefühlen. Aber er weiß, diese Wahrheit ist auf jeden Fall wahr. Sie ist auf jeden Fall wahr. Auch wenn meine Gefühle im Moment dunkel sind. Und er dreht sich von dem dunklen Abgrund weg, in den er eben noch geblickt hat. Und er umarmt diese Wahrheit und hält sich an ihr fest mit aller Kraft. Dann fängt er an und spricht mit Jesus, laut oder im Stillen. Er sagt vielleicht dies: Jesus, Sohn Gottes, Überwinder und Herr, du bist auferstanden von den Toten und lebst heute. Ja, mehr noch, du lebst ja auch in mir, sogar in mir, es ist kaum zu fassen, aber es ist wahr, du lebst auch in mir. Und du willst dein wunderbares, siegreiches Auferstehungsleben auch durch mich leben. Und darum komme ich jetzt zu dir. Jesus, ich habe eben in Abgründe, in mir geblickt. Aber ich will mich nicht in diesen Abgründen verlieren. Und darum bringe ich dir jetzt meine Feigheit, meine Härte, meinen Zynismus, meine Wankelmütigkeit und noch manches andere. Ich lege jetzt all diese dunklen Dinge in deine Hände und ich sehe auf dich. Ich sehe gerade jetzt auf dich, immer wieder auf dich. Denn du bist mein Herr und mein Licht und die Zukunft meines Lebens. Du bist es. Bitte verändere mein dunkles Ich durch dein helles Auferstehungsleben. Ich lasse mein dunkles Ich jetzt in diesem Augenblick los und ich lasse es bei dir liegen. Auch meine düstere Stimmung lasse ich bei dir und ich sehe auf dich. Danke, dass du in mir lebst und dass sich daran nichts ändert. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Ich bekenne es. So betet er und wendet sich dann wieder seiner Arbeit zu. Oder seinem Ehepartner oder Menschen in seiner Gemeinde. Und jetzt verrate ich Ihnen was. Bereits nach 15 Minuten ertappt er sich dabei, dass er schon wieder in seinen Abgründen herumwühlt. Und wieder wendet er sich sofort Jesus zu. Wieder denkt er an die große Wahrheit, dass Jesus der Auferstandene in ihm ist und sein Auferstehungsleben durch ihn leben will. Diese Wahrheit hat er kennengelernt in der Bibel. Er fühlt sie in diesem Moment nicht, aber er weiß, sie ist auf jeden Fall wahr. Und wieder umarmt er diese Wahrheit und klammert sich an ihr fest. Und dann fängt er wieder an und spricht mit Jesus laut oder im Stillen, wie eben vor 15 Minuten. Und dann geht er in die Anbetung Gottes hinein und richtet auf diese Weise seinen inneren Blick auf den lebendigen Gott. Bekanntlich bedeutet Anbetung, Gott wahre Dinge über ihn selber sagen. Anbetung bedeutet, Gott wahre Dinge über ihn selber sagen. Und das tut unser Christ jetzt. Er sagt zum Beispiel: Herr, du bist der Gott, der mich sieht, auch in diesem Augenblick. Du bist der Schöpfer, der alles in seinen Händen hält, auch meine heutige Lage. Du bist der, der alles mit seinem kraftvollen Wort erhält, auch mich. Du bist der Richter, der einmal jeden Menschen zur Verantwortung ziehen wird. Du bist der Heilige, in dem es kein Dunkel und kein Zwielicht gibt, sondern nur Licht, Licht, Licht. Du bist der, der mich liebt wie niemand sonst. Du bist der, der sich nicht scheut, auch in meinem Leben zu wohnen. Du bist das Lamm Gottes, das sein Leben für mich gab. Du bist das Brot des Lebens, das mich sättigt. Du bist die Wahrheit und die Tür, mit dir öffnet sich der Himmel für mich. Du bist der Auferstandene, der in mir lebt. Du bist der Lebendige, der Weinstock, der sein herrliches Auferstehungsleben auch durch mich lebt. Dieser Tag und diese Stunde gehören dir, längst und für immer. Wer Gott anbetet, kann nicht mehr sich selber angucken und in sich wühlen. Seine Blickrichtung ist auf Christus gerichtet. Und was passiert dann? Dann erlebt er, wie der dunkle Sog nachlässt. Die Abgründe ziehen ihn nicht mehr, er wird frei. Und wieder strömen Worte des Dankes aus ihm heraus, Worte der Anbetung und des Lobpreises Gottes. Und so beginnt sich sein Alltag zu drehen. Immer wenn er wieder in die alten falschen Verhaltensmuster zurückfällt und fasziniert in sein Dunkles in ihm starrt, umarmt er die Wahrheit, die die Bibel ihm gelehrt hat, dass Jesus in ihm ist und sein Auferstehungsleben in ihm lebt. Er hört dann auf, in sich herumzuwühlen, er hört auch auf, sich zu verabscheuen, er hört auf, sich selbst zu verachten, er hört auf, sich selbst zu verurteilen, er beschäftigt sich überhaupt nicht mehr mit sich in dieser alten, destruktiven Weise. Er richtet seinen inneren Blick konsequent immer wieder auf den lebendigen Jesus, der in ihm wohnt. Und wenn irgendwann wieder dunkle Abgründe in ihm auftauchen und ihn quälen wollen, dann richtet er seinen Blick nur umso fester auf Jesus, den Auferstandenen. Was wird dann geschehen? Das Auferstehungsleben Jesu wird sich in seiner Persönlichkeit bemerkbar machen. Er wird erleben, dass er in seiner Persönlichkeit verändert wird. Jesus tut das mit seinem Auferstehungsleben. Jesus, auf den er sieht. Jetzt ist eines ganz wichtig. Unser beliebiger Christ, unsere beliebige Christin, die ist in diesem Prozess voll beteiligt. Er sitzt also nicht herum wie ein Sack Reis in China. Der 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5, macht das ganz klar. Da heißt es, so wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend. Also unser beliebiger Christ kann zwar nicht das Tempo der Veränderung bestimmen, Jesus gibt das Tempo vor, nicht er selbst. Und auch Jesus bestimmt, was, wann, wo und in welcher Weise in seiner Persönlichkeit verändert wird. Aber die Kräfte seines Willens, seine Selbstkontrolle und seine Selbstdisziplin laufen mit und sind aktiv. Ganz klar. Aber wichtig, alle Kraft zur Veränderung kommt von Jesus selbst. Jesus sagte, wir haben es im Ohr noch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist wie mit einem Apfelbaum. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen einen Apfelbaum im Garten. Man kann eine Menge tun, um einen Apfelbaum zu fördern. Ja, also Sie können ihn im Herbst mit Kaliperlen düngen und im Frühjahr mit Kalkstickstoff. Sie können ihn im Sommer regelmäßig bewässern, im Winter seine Zweige zurückschneiden und Wildwuchs entfernen. Das können Sie alles tun und es wird das Wachstum von Frucht fördern. Eines können Sie aber nicht, Sie können nicht bestimmen, wie viel Frucht wächst. Und vor allem, Sie können das Entstehen von Frucht nicht beschleunigen, indem Sie an den grünen Äpfeln ziehen. Das Entstehen von Frucht, also Äpfeln, hat sein ganz eigenes Tempo. Darauf haben Sie keinerlei Einfluss. Sie können es nur geschehen lassen. Ohne Bild gesagt. Sie können das geistliche Wachstum bei sich fördern, aber klar können Sie das. Sie können sich der Wahrheit der Bibel aussetzen in der stillen Zeit, im Gottesdienst. Sie können mit anderen das Abendmahl feiern. Sie können Jesus ihr Leben immer wieder neu zur Verfügung stellen. Und Sie können mit ihm vertrauensvoll über alles sprechen, was sie bewegt. Sie können dafür sorgen, dass sein Auferstehungsleben in ihnen viel Platz bekommt. Und Sie können ihren Willen einsetzen und ihr Verhalten an einzelnen Stellen auch ändern. Aber die bleibende Veränderung ihrer Persönlichkeit liegt außerhalb ihres Zugriffs. Das geschieht allein durch Jesus selbst, der durch den Heiligen Geist in ihnen lebt. Buchstabieren wir das mal an einem ziemlich banalen Beispiel aus dem Alltag einmal durch. Nehmen wir einmal an, da fährt unser beliebiger Christ, unsere beliebige Christin, wir kennen sie jetzt schon ganz gut, mit dem Auto durch die Stadt. Unser Christ ist trotz seines fortgeschrittenen Alters ein flotter Fahrer. Er hat es gerade heute ein bisschen eilig, aber vor ihm fährt ein Auto verstockt mit 29 km/h, obwohl 50 locker erlaubt sind. Nach kurzer Zeit schwillt ihm der Kamm. Warum fährt er denn nicht, wütet er in seinem Wagen. Der muss doch fahren. Aber der Wagen vor ihm bleibt verstockt bei 29 km/h. Jetzt geht's aber mit ihm durch. Los, Opa, schreit er, obwohl er selber ein Opa ist. Das Gaspedal ist rechts. Natürlich kann der Opa im vorausfahrenden Auto ihn nicht hören. Aber unser Christ wütet trotzdem weiter, Blutdruck zügig steigend. Irgendwann zieht er in einem waghalsigen Manöver an dem tumben Opa vorbei. Da sieht er, dass der tumbe Opa eine junge Frau ist, die ängstlich das Lenkrad umklammert und starr geradeaus schaut. Natürlich grollt er, war ja klar, Frau am Steuer. Als er abends nach Hause kommt, geht ihm die Sache noch einmal durch den Kopf. Er spürt, dass sein Verhalten im Straßenverkehr überhaupt nicht zu seinem Leben mit Jesus passt. Er schämt sich sehr, übergibt die ganze Sache Jesus im Gebet, stellt ihm sein Leben gerade in diesem Bereich neu zur Verfügung und bittet darum, dass das Auferstehungsleben Jesu seine Persönlichkeit gerade in diesem Bereich verändert. Am folgenden Tag ist er wieder mit dem Auto unterwegs, diesmal auf einer Landstraße. Vor ihm fährt ein Wagen mit Tempo 70 km/h, obwohl man hier 100 fahren könnte. Aber diesmal wütet er nicht. Zwar würde er gern überholen, aber der Gegenverkehr ist zu dicht. Und so stellt er sich innerlich auf die Situation ein und akzeptiert sie ohne Groll. Als er dann wenig später an einer auf 70 eingestellten Blitze vorbeiführt, ist er sogar regelrecht dankbar, dass der Mann im Auto vor ihm das Schild mit der Tempobegrenzung 70 km/h nicht übersehen hat. Er entspannt sich und freut sich über die Veränderung seiner Persönlichkeit. In den folgenden Wochen kommen dann Rückschläge. Seine alten Verhaltensmuster brechen von Zeit zu Zeit immer wieder einmal durch. Das betrübt ihn sehr. Aber er versinkt nicht in Frust. Sein innerer Fokus bleibt auf Jesus gerichtet, der ja immer noch sein großartiges Auferstehungsleben in ihm und mit ihm und durch ihn leben will. So geht das eine Weile. Irgendwann vergisst er die ganze Sache. Aber dann eines Tages, als er gerade mit seiner Frau im Auto unterwegs ist, sagt sie plötzlich zu ihm, du, mir ist aufgefallen, dass du in den letzten 3 Wochen überhaupt nicht mehr über vorausfahrende Autofahrer geschimpft hast. Was ist denn da passiert? Er lächelt. Er sagt nichts. Aber er dankt Jesus im Stillen, dass der die geistliche Frucht der Sanftmut und der Geduld in ihm hat wachsen lassen. So oder so ähnlich funktioniert es, wenn Jesus unser geistliches Wachstum vorantreibt. Alle Kraft zur Veränderung kommt allein von ihm. Wir sind beteiligt, wir sitzen nicht herum, aber er ist in allem der Herr, der die Dinge bewirkt. Und jetzt ist noch einmal zum Schluss eins ganz wichtig: Wenn all das passiert, führt das nicht dazu, dass unser beliebiger Christ nun fasziniert ausforscht, wie heilig er nun mittlerweile schon geworden ist. Das würde ja nur die alte unglückselige Nabelschau wiederbeleben. Nein, nein, sein innerer Fokus bleibt konsequent auf den unsichtbaren, aber höchst realen Jesus ausgerichtet. Er bleibt im Lesen der Bibel, im Dank und im Lobpreis Gottes. Immer weiter und weiter und weiter. Er sieht nicht auf sich selbst, er wühlt nicht in sich, er beschäftigt sich nicht mit sich, sondern er sieht auf Christus, der in ihm wohnt. Und so verändert sich Stück für Stück seine Persönlichkeit. Das siegreiche Auferstehungsleben Jesu durchdringt ihn mehr und mehr und lässt ihn allmählich Jesus ähnlicher werden. Dies ist das Geheimnis nachhaltigen geistlichen Wachstums ohne Krampf. Wir in Christus und Christus in uns. Amen.